Hallo, Johannes Bertou hier. Manche Geräusche sind so unangenehm, ich krieg sofort eine Gänsehaut. Ich sag nur, Kreide auf Schultafel. Das geht nicht nur mir so und ist unangenehm, aber das ist auch schon alles. Wenn die Kreide nicht mehr kratzt, ist es vorbei. Im Radiofeature geht es heute um Kreidekratzen mal 1000. Es gibt eine Störung, die Betroffene extrem reagieren lässt, wenn sie bestimmte Geräusche hören. Unser Autor Ralf Hamann hat Menschen getroffen, die unter Misophonie leiden. Franka und Timo zum Beispiel. Die beiden erzählen von komischen Momenten, aber auch von welchen, in denen sie fast verzweifeln. In dem Feature kommt kein Kreidekratzen vor, aber andere Triggergeräusche. Für alle Betroffenen, immer wenn eins kommt, gibt's eine kleine Warnung.
Die Misophonie macht dich zu einem Menschen, der du eigentlich gar nicht sein willst.
Gewaltfantasien.
Und das eine Kind möchte ich schlagen am liebsten.
Ja, also von der Gabel ins Auge rammen oder auf in die Hand rammen, das ist noch das Netteste.
Die Wut hat sich in mir gestaut, ich habe das richtig gemerkt. Bin nach Hause und habe einfach irgendwelche Sachen kaputt geschlagen.
Diese blanke Wut, dieser pure Hass auf diese Situation und auch auf diesen Menschen, der man wird, wenn man eben getriggert ist.
Ich fange dann halt an, sehr böse zu denken.
Ich hatte dann manchmal schon Schiss, dass meine Impulskontrolle nicht funktioniert und ich gleich irgendwie einem Schüler auf die Schnauze haue.
Das ist auch gleichzeitig das Fiese an der Misophonie, dass es wirklich jemanden aus dir hervorruft, der du eigentlich gar nicht sein willst.
Achtung, misophonische Triggerwarnung.
Misophonie. Hass auf Geräusche. Ein Feature von Ralf Hamann.
Ja, also besonders schlimm fand ich es in der Vergangenheit immer, wenn ich nach der Arbeit zurückkam, im Wohnzimmer eigentlich nur ein bisschen ferngucken wollte. Und dann halt wirklich dieses Trampeln, muss man es schon nennen. Ich habe das Wort, glaube ich, bisher nicht genutzt, weil das so wieder negativ behaftet ist und ich dann wieder so Hassgefühle entwickle. Aber insbesondere Geräusche, was von Nachbarn kommt tatsächlich. Das sind dann eher so diese dumpfen Geräusche, die oberhalb der Wohnung kommen. Also eher so Laufgeräusche oder so. Und dann irgendeine Schrittabfolge, die für mich unerklärlich war in der Situation, wie man so laufen kann, warum man da einen Marathon läuft. Das waren immer die härtesten Situationen im Wohnzimmer dann für mich. Meine Partnerin hat das natürlich auch mitbekommen und die hat es dann halt auch voll beeinflusst. Die ist da auch sehr leichtfühlig. Und die hat mich dann auch nicht mehr wiedererkannt in den Situationen. Ne? Also die hat dann auch Angst vor mir gehabt sogar, muss man auch sagen, weil ich dann komplett aus der Rolle getan, also ja, ein anderer Mensch bin einfach. Also es waren echt immer schlimme Momente im Wohnzimmer beim Fernsehen gucken und dann willst du eigentlich zur Ruhe kommen und dann geht es nicht, weil es dir jemand nicht erlaubt, war dann für mich die Denke. Also ich bin der Timo, bin 26 Jahre alt, komme aus dem Raum Stuttgart. Und
auf einer Skala von 1 bis 10, wo siehst du dich da? Also wenn 10 jetzt irgendwie...
Ich würde sagen, jetzt heute, wenn es auftritt, bin ich vielleicht bei einer 5 bis 6 oder so, hätte ich jetzt ganz intuitiv gesagt, 5 bis 6. Damals war es vielleicht ein 8 bis 9. Also ich würde auch sagen, es kommt immer auf meine Tagesform an, wie es mir grundsätzlich auch geht, wie zufrieden ich mit mir selber bin, mit meinem Leben grundsätzlich.
Alexa? Definiere Misophonie.
Misophonie ist eine Störung, bei der Gefühle von Wut und Ekel durch bestimmte Geräusche anderer Personen hervorgerufen werden. Untersuchungen zufolge gehören zu den typischen Geräuschen, die Misophonie auslösen können: Atmen, Kauen, Knirschen, Fingerklopfen, Lippenschmatzen, Stiftklicken, Schlürfen, Schnüffeln, Schlucken, Tippen auf einer Tastatur und Pfeifen. Es gibt nur wenige Studien zur Misophonie, die keine offiziell anerkannte Erkrankung ist.
Ah, das ist eine sehr gute Frage, seit wann ich an Misophonie leide oder seit wann ich quasi getriggert werde. Ich war schon immer ein sehr impulsives Kind, also da ist schon auch mal ein Stuhl an die Heizung geflogen, wenn der nicht so wollte wie ich. Aber wirklich so geräuschempfindlich hätte ich jetzt die frühe Pubertät datiert, sagen wir mal so mit 12, 13, da kann ich mich aktiv dran erinnern, heißt aber nicht, dass es nicht schon früher der Fall war. Hallo Ralf, ja, ich stelle mich sehr gerne vor, mein Name ist Franke, ich bin 34 Jahre alt, Rechtsanwältin, habe jetzt auch meine eigene Kanzlei und leite nebenbei mit meinem Freund noch ein Hotel im Schwarzwald, ein Pop-up-Hotel. Es ist ja spannenderweise bei der Misophonie, das ist zumindest so, wie ich das erlebe, so, dass je näher die Person dir steht, desto mehr triggern dich die Geräusche. Und bei mir ist es, abgesehen von meinem Freund, mit dem ich ja immer viel Zeit verbringe, in meiner Familie tatsächlich mein Papa. Und bei meinem Papa, das ist also ganz schlimm, ich stehe meinen Eltern unheimlich nah und auch meinem Papa unheimlich nah. Und er hat manchmal so eine bestimmte Art zu atmen. Da atmet er durch die Nase ein und durch den Mund aus. Das halte ich nicht aus. Ich war keine super gute Schülerin und er hat mit mir immer für alle möglichen Fächer gelernt. Mein Papa ist Biochemiker und er hat mit mir immer Chemie gelernt. Und dann saß man zusammen am Esszimmertisch in unserem Haus in Tölz und er saß halt neben mir, nicht super nah, aber neben mir und hat effektiv nur geatmet. Und das hat mich zu Weißglut gebracht.
Wie stark ist deine Misophonie auf einer Skala von 1 bis 10?
Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, dass meine Misophonie bei einer entspannten 10 liegt. Also tatsächlich wird es auch Stand jetzt schlimmer. Es gibt viele Geräusche, die mich ursprünglich nicht getriggert haben, die mich inzwischen aber triggern. Je öfter ich ein Geräusch höre, genau, also eine 10, vielleicht auch eine 12.
Und wurdest du heute schon getriggert?
Ja, ja, es kamen ein paar, als du deinen Tee getrunken hast, zum Beispiel. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht getriggert werde. Ich werde jeden Tag getriggert. In der Regel von den Leuten, die mir sehr nahe stehen. Jetzt hier im Schwarzwald ist das vorrangig mein Freund.
Ja, was soll ich tun? Ich muss irgendwie kauen und dann kaut man langsam oder achtet schon irgendwie drauf und dann stört es aber trotzdem. Ja, ich bin Marcel, ich bin der Freund, Lebenspartner von Franka. Es ist manchmal ganz schwierig nachzuvollziehen. Man ist schon drauf trainiert, aber es kommt trotzdem, also mehrmals am Tag auch vor, dass man Situationen hat, wo es halt doch triggert und nicht funktioniert.
Also die Situation heute ganz konkret war, als ich hier an meinem Schreibtisch saß. Mein Freund sitzt mir gegenüber beim Arbeiten und er hat sich unachtsam, muss man sagen, in Wasser eingeschenkt.
Beim Einschenken kann man wirklich drauf achten, sich Mühe geben und dann funktioniert es eigentlich zu 90%.
Normalerweise wissen hier alle Bescheid und versuchen sich tunlichst bei mir nichts einzuschenken. Aber die Gluckergeräusche oder generell die Geräusche, die mit einer Flüssigkeit zusammenhängen, also sei es menschlich, man schluckt oder gurgelt oder was auch immer, oder man gießt sich das ins Glas ein, das sind die schwierigen Geräusche für mich. Das war heute, ich glaube, mein erster Trigger.
Also man merkt es der Franka sofort an. Sie verkrampft oder man sieht ihr den Stress an und sie versucht dann auch runterzuschlucken, mir zuliebe.
Achtung, misophonische Triggerwarnung.
Halt schon unangenehm, wenn ich sagen muss, boah, jetzt trink den Tee doch bitte mal normal, jetzt schlürf doch nicht so oder musst du jetzt mit vollem Mund sprechen?
Den Kindern gegenüber habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich Freunden gegenüber dann ein bisschen rüde werde.
Es vergeht eigentlich keine Mahlzeit, wo ich nicht genervt rüber gucke oder mal sage, kannst du mal bitte anders essen, kannst du mal bitte anders einschenken.
Wenn ich dann beim Essen so einen Hass auf meine Oma bekomme, denke ich mir so, boah, es ist auch nur eine alte Frau und wenn mir dann mal so ein bissiger Kommentar rausrutscht, so von wegen, boah, sprich doch nicht mit vollem Mund, die ist halt sehr empfindlich, die weint dann meistens direkt und das tut mir dann schon leid.
Ja, total. Ich hatte, dass ich da Ekel habe vor diesem Kaugeräusch meiner Mutter, ein total schlechtes Gewissen.
Oh ja. Wenn das so ist, dann, ja, man hat Schuldgefühle. Man weiß ja auch, A, die Reaktion ist nicht angemessen, die ich zeige, und B, derjenige, der sie in mir auslöst, kann am allerwenigsten dafür.
Schön ist es nicht, dass man gerade gegenüber den Menschen, die man sehr gerne oder beziehungsweise liebt, so eine Gedanken hat.
Also bei der Frage, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, dass ich Geräusche oder manche Geräusche hasse, das kann ich nur mit einem klaren Ja beantworten. Es ist tatsächlich ein Hass, weil ich ja wütend werde. Es ist ja nicht, dass sie mich ekeln, das gibt's ja, glaube ich, auch, oder dass sie mich traurig machen. Nein, sie machen mich wütend. Ich hasse sie wirklich. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist auch, dass diese ganz extremen Triggergeräusche bei mir ja auch zwischen mir und meinen Liebsten stehen. Das ist ein entspannter Abend. Ich habe ein gutes Gespräch mit meinem Papa und der schenkt sich was ein. Und ich bin sauer auf ihn. Nicht nur, dass es mich triggert, sondern auch einfach das Thema an sich dass es ein Geräusch gibt, das zwischen mir und jemand anderem, den ich sehr liebe, stehen kann, das ist das, warum ich es wirklich hasse.
Das verstehen, glaube ich, viele nicht, dass da der Leidensdruck halt so enorm ist, wirklich. Dass es wie so eine Situation ist, dass du da gepeinigt wirst oder dass du da gefoltert wirst irgendwie fast nur. Ne? Also so könnte man sich vielleicht vorstellen. Man möchte irgendwie rauskommen und projiziert alles auf den anderen Menschen halt. Ja. Und dann kommt natürlich, ja, die machen seit Jahren etwas, was mir schadet. Natürlich wünsche ich denen nur das Schlechteste. Ja, und da kann man auch hinkommen. Also so ging es mir. Vielleicht können da andere das nachvollziehen auch irgendwo.
Was da zum Beispiel auch ein wirklich großes Thema bei mir ist, sind im Restaurant diese klassischen Tischbrunnen, die wo stehen. Muss ich mich umsetzen? Schaffe ich nicht. Also zum Beispiel, es klingt jetzt blöd, aber ein Getränk mit Kohlensäure, was man einschenkt, was eher rauscht, das geht schon wieder. Aber wenn das so gluckert, so vollmundig gluckert, schaffe ich nicht. Ist mein persönlicher Endgegner.
Wie war das früher auf der Uni? Klausuren, das muss man auch mal leise sein.
Oh Gott, da machst du ein ganz neues Fass auf.
Hast du da ein schönes Beispiel?
Oh, 100, mein Gott. Ja, also Uni war ein großes Thema. Ich habe ja Jura studiert und ich habe jahrelang gelernt auf diese Examina und habe also wirklich Jahre meines Lebens in Bibliotheken verbracht. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, dass ein Geräusch ursprünglich ja erstmal nicht triggern muss, also nicht jedes Geräusch, aber je öfter ich das Geräusch höre, desto mehr triggert es mich. Und ein absolutes Triggergeräusch, und das stammt also zu 100% aus dieser Examensvorbereitungszeit vom ersten Examen, ist, wenn jemand seinen Füller schließt. Und da ist es in der Bibliothek schon echt vorgekommen, dass ich auch, da muss man ja auch leise sein in der Bibliothek, da war ich in der Staatsbibliothek, in der Stabi in München, und neben mir saß ein, lass es ein BWLer gewesen sein, und der hat ganz viel markiert und geschrieben und hat dann immer den Stift auf zu, bis ich irgendwann gesagt habe, der Stift bleibt jetzt zu. Und wenn du jetzt noch weiter markierst, dann lässt du ihn einfach offen liegen, bis du fertig bist, und dann machst du ihn einfach einmal auf und einmal zu. Und der hat natürlich auch geschaut und hat gedacht, was ist denn jetzt los? In welchem Film bin ich denn jetzt angekommen? Bibliothek, ja, da gab es viele Trigger für mich.
Alexa, spiele Regengeräusche. Alexa, stopp. Vielleicht ganz kurz, was meine Trigger sind oder was mich stark beeinflusst im Alltag, sind Lebensgeräusche in der Wohnumgebung. Also Geräusche, die von außen nach innen eindringen. Geräusche, die plötzlich auftreten und die halt unberechenbar sind, würde ich jetzt fast schon sagen. Dieses wummende Geräusch, also wenn jemand auf dem Fußboden auftritt, wie so ein, ja, so ein ganz tiefes Bassgeräusch. Und das ist ein echt ekliges Geräusch. Also da habe ich echt Ekel, Hass und Wut, ist alles verbunden mit diesem Gefühl und Geräusch. Genau die Emotionen kommen dann hoch. Es ist dann wie auch in der Brust so ein beklemmendes Gefühl, wie das kurz mein Herz vielleicht auch einen Sprung macht und ich komme kurz in so eine Alarmbereitschaftssituation vom Gefühl her. Und ich habe eigentlich fast keine Chance, da irgendwie großartig zu reagieren. Der Trigger kommt rein und es verursacht direkt was und ohne, dass ich da das jetzt beurteilen kann. Also das passiert halt einfach in meinem Körper und ich habe da Kontrollverlust, ja. Bin dann direkt in Rage.
Wie ein Mentos, was man in die Cola-Flasche wirft. Das Aufschäumen passt auch so gut, weil das kommt, also A, in kürzester Zeit, B, schäumt das richtig hoch. Das kommt von unten hoch und steigt mir regelrecht wie zu Kopf. Also das sind auch so körperliche Symptome. Kann ich genau beschreiben, meine Hände fangen das Schwitzen an. Ich kriege eine Gänsehaut am Kopf, das kriege ich immer, wenn ich wütend werde. Und es kommt dann hoch und erfüllt dann irgendwann den ganzen oberen Körper bis in die Fingerspitzen, bis in die Kopfhaut. Und das muss ich dann irgendwie entladen. Und sei es, dass ich auf den Tisch schlage, dass ich gegen die Wand trete, etwas schmeiße, das ist eine klassische Triggerbeschreibung von mir.
Kann ich gut nachvollziehen, die Situation von Franka. Ja, hier in der Nähe gibt es einen Parkplatz und da ist halt mein Auto immer. Und in den Situationen, wo ich mal für mich allein bin irgendwie, habe ich dann halt gemerkt, dass wie viel Stress und wie viel sich da angestaut hat auch bei mir und wo ich dann auch oft nicht wusste, ja, was passiert hier gerade mit mir? Und wo ich dann auch einfach unkontrolliert dann irgendwie so krass geschrien habe dann auch, Ich wollte einfach nur alles rauslassen. Da war ich richtig im Aggressionsmodus, hat sich alles angestaut. Wut, Hass, Ärger. Dann kamen natürlich auch Szenarien im Kopf hoch, die man nicht so gerne haben möchte. Also das ist schon sehr schwierig. Da hat man natürlich aufgrund der Hassgedanken dann irgendwie auch Gedanken, was könnte man machen, um den irgendwie zu schaden oder so. So ganz hässliche und eklige Gedanken, an die möchte ich gar nicht denken. Na, Gedanken, die möchte ich eigentlich keinem erzählen irgendwie, ne? Ja. Hab mir auch mal Schaumstoffschläger geholt, um dann irgendwie aggressiv irgendwo dagegen zu hauen. Hat dann aber eher dazu geführt, dass ich dann gegen die Nachbarn geschossen bin und gegen die Decke gehauen habe und komplett aggressiv wurde, rumgeschrien habe. Ja, echt so. Das war auch so ein Tiefpunkt, waren immer Tiefpunktmomente dann, wenn es dazu kam. Danach ging es mir nicht besser. Mache ich heutzutage nicht mehr. Das ist auch schon lange her.
Achtung, misophonische Triggerwarnung.
Es ist wirklich eine sehr, sehr starke Emotion, ein sehr starkes Gefühl. Oft lasse ich es eben auch an einem Gegenstand mal aus.
Das Grundsätzliche ist schon so, dass einfach da also eine neuronale Verschaltungsstörung ist. Und auch bei funktionellen MRT-Untersuchungen sieht man schon, dass die frontalen Hirnanteile da beteiligt sind, aber eben warum und wieso und was genau da passiert, das weiß man eben nicht.
Wissen gar nicht, dass es tatsächlich, ich sag mal, auch eine klinisch bedingte Geschichte ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist so wichtig, dass man da eine Aufklärung betreibt und die Leute da auch rausholt und sagt, Mann, du bist da nicht alleine, was das Thema angeht. Ja.
Also mein Name ist Ralf Dietrich, ich bin Neurologe und ich bin jetzt eben über einen äußeren Trigger auch auf die Misophonie gestoßen und habe das gemerkt, dass es in meinem Umfeld viel häufiger ist, als ich das erwartet habe.
Alexa, wie viele Menschen sind in Deutschland von Misophonie betroffen?
Übersetzt von frontiersin.org. Unsere Studie zeigt, dass 5% der Allgemeinbevölkerung in Deutschland von klinisch signifikanten Misophonie-Symptomen betroffen sind.
Das ist viel. Das ist jeder 20. Das ist eine Nummer. Und ich glaube, es ist also zum einen diese Aufklärungsarbeit, dass also auch wirklich Betroffene, die nicht wissen, was mit ihnen los ist, weil die wenigsten googeln wahrscheinlich, warum schmeiße ich einen Stuhl an die Wand, wenn jemand ein Glas Apfelsaft neben mir eingeschenkt hat, sondern sagt, Mann, du bist da nicht alleine, was das Thema angeht. Weil ich finde, das ist ein Thema, was auch unheimlich mit Scham behaftet ist. Also wir schämen uns ja, ich für meinen Teil, in 99% der Situationen direkt danach, dass ich mir denke, Mann, jetzt kriegst du doch einfach mal besser hin.
Da gibt es einige Studien, die zeigen, so dass es da auch bei Patienten EEG-Veränderungen gibt, gerade also im frontalen Hirnbereich. Die Geräuschwahrnehmung ist ja für uns auch in ganz vielen Fällen ja eine Wahrnehmung auch von Informationen, aber auch von Gefahren. Und die Gefahren sind natürlich so, dass die tatsächlich eben auch Trigger auslösen und genauso wie auch bei Panikstörungen, dass die dann bestimmte Reflexbögen quasi anschieben. Und ich stelle mir das dann auch so vor, dass diese bei der Misophonie eben diese Alltagsgeräusche eben einen falschen Reflexbogen triggern. Und dass das eben dazu führt, dass dann quasi ein Alarm, Flucht, wie auch immer, oder auch dann eben eine Abwehrhaltung eingenommen wird. Und das ist natürlich dann für die Menschen extrem quälend, weil sie sich ja gar nicht dagegen wehren können. Ich kann ja diesen Reflexbogen nicht einfach so ausschalten.
Ja, wenn ich sagen müsste, was für ein Typ ich wäre, Fight or Flight, würde ich sagen, vielleicht sogar 70% Fight, 30% Flight, flüchten, glaube ich. Also beides ist schon aufgetreten, dass ich dann irgendwie aggressiv wäre, irgendwo gegenschlage oder irgendeinen dummen Nachbarschaftsstreit anfange. Es ist aber auch schon passiert, dass ich dann einfach den Raum verlassen musste, wirklich. Ne?
Und der Fluchtgedanke ist eben immer auch präsent. Also es kommt ein Trigger und das ist dann nicht per se, ich schmeiße einen Stuhl gegen die Heizung, sondern es ist ein, ich könnte jetzt auch einfach laufen. Ich könnte jetzt auch einfach mich aus der Situation rausbringen. Also das, einen Fluchtgedanken hat man schon auch. Also das ist eigentlich oft parallel. Nur ich entscheide mich dann instinktiv oft eher für den, ich hau auf den Tisch.
Das hat dann aber auch nur bedingt geholfen, den Raum zu verlassen. Dann gehe ich eine Runde spazieren. In der Zeit, wo ich spazieren war, konnte ich nicht runterkommen, habe mich eher mehr drauf aufgeregt. Weil dann war der Aufhänger wieder, okay, ich muss jetzt den Raum verlassen. Der Grund dafür ist, weil die Nachbarn über mir laut sind. Das heißt, wegen denen kann ich nicht in meinen eigenen vier Wänden jetzt irgendwie leben. Ja, und ich denke, wenn das der Fall ist und du das dann als Grund hernimmst, dass du irgendwas nicht machen darfst, dann wird es wieder eher schlechter. So war es bei mir.
Bekommst du Tipps von anderen, wie es dir besser geht?
Also gut gemeinte Tipps, glaube ich, kriegen wir Misophoniker alle nonstop. Versuch dich mal zu entspannen. Also versuch das einfach nicht so an dich ranzulassen. Also versuch einfach nicht so überzureagieren. Und das ist halt für einen Misophoniker das, was ich vorhin gesagt habe. Die Leitung ist so kurz, dass man es gar nicht steuern kann. Oskar! Oskar, du musst jetzt still sein, sonst geht das nicht. Ja? Und wenn ich dann wieder auf den Tisch schlage oder so mache, dann, also dann, ich entschuldige mich dann auch und sage, ach Mist, es tut mir leid, aber ich krieg's nicht besser hin.
Pulsschlag beschleunigt sich, auch so Schwitzen und so weiter, man wird auch unruhig und ja, wenn man so will, das ist ein Adrenalinstress, der dann kommt und dann ist man natürlich auch dann nicht mehr in der Lage, weiß man selber, wenn Adrenalin halt da ist, dann kann man sich nur auf ganz bestimmte Dinge fokussieren, es fällt einem schwer, andere Dinge wahrzunehmen und man ist dann sehr konzentriert darauf und das wird im Prinzip ausgeschüttet, also im Prinzip wird auf diesen Panik-Alarm-Knopf gedrückt und wenn der halt gedrückt ist, dann ist die Situation da und dann kann man das auch nicht zurückschrauben, also das können die Leute dann auch nicht kontrollieren.
Wir Betroffene wissen ja, dass das faktisch nicht geht. Also ich möchte nicht mal sagen, es ist schwierig, sich zusammenzureißen. Ich möchte sagen, es funktioniert nicht. Und ich bin sehr impulsiv. Das passiert dann auch mal, dass ich gegen eine Schranktür trete und es sind auch schon Dinge zu Bruch gegangen. War letzte Woche erst unsere Schlafzimmertür. Und mir tut es danach auch leid. Aber in dem Moment, den Impuls zu kontrollieren, das ist aus meiner Sicht zumindest momentan an meinem jetzigen Stand unmöglich. Oskar, das war sehr unnötig, aber gleichzeitig ein sehr starkes Stilmittel. Ich danke dir.
Oskar ist halt auch ein sehr empathisches Wesen.
Ja, ein sehr empathisches Wesen. Sehr empathischer Dackel, ja.
Dass der Name Misophonie ist, das weiß ich erst seit 5 Jahren.
Ja, wenn man dem ganzen Kind so einen Namen geben kann, ne?
Man kann es erklären. Das fand ich schon mal sehr erleichternd.
Also vorher habe ich wirklich gedacht, ich bin bekloppt und ich habe auch vorher niemanden kennengelernt, der da auch so eine Symptome hat.
Auf der anderen Seite ist das ja auch so ein Brei, in dem man dann da rumwühlt, weil man so nicht so richtig Antworten findet.
Ich hatte irgendwo diesen Beweis, dass ich nicht spinne.
Das heißt so und so und das ist die und die Krankheit.
Krankheit darf man noch nicht dazu sagen zu Misophonie. Es ist eine Störung.
Und nicht, ich bin bescheuert. Und kann dich nicht ertragen, weil du ja mit offenem Mund kaust.
Und man eventuell zumindest bei manchen Leuten mehr Verständnis bekommt, auch von meinen Eltern zum Beispiel, die das halt nicht verstanden haben.
Es gibt wirklich einen Namen dafür und es gibt auch Studien darüber und es gibt Literatur drüber, also ja.
Zu wissen, dass es da ein Thema gibt, hat vieles für mich geändert.
Also es war eher so dieses, ich weiß, ich habe diese Aggressionen, es hat irgendwas mit den Geräuschen. Also sie konnte benennen, was sie triggert und was man vermeiden soll, damit sie nicht aggressiv wird.
Ich bin grundsätzlich ein impulsiver Mensch, der sehr viel Energie hat, der sehr viel anschieben kann. Aber das geht immer einher mit einer gewissen Impulsivität. Das gibt immer 2 Seiten auf einer Medaille. Sodass ich quasi immer tendenziell in den Topf gesteckt wurde. Ja, mangelnde Impulskontrolle, ist halt eher ein cholerischer Typ, die Franka.
Aber sie wusste, glaube ich, damals noch nicht, was genau dahinter steckt. Ich glaube, sie dachte auch eher so, ja, das ist irgendein blöder Tick, den ich habe, was weiß ich, aus meiner Kindheit oder sonst was.
Mein Bruder war das tatsächlich, der mir dann irgendwann mal einen Artikel geschickt hat über Misophonie und gesagt hat, schau mal, passt das nicht auf deine Situation? Und da habe ich dann angefangen, mich sehr, sehr, sehr tief reinzulesen in der Tat. Und das war dann auch wirklich so just die Zeit mit den ersten Studien. Das war dann auch eine Plattform im Internet, wo ich mich mit anderen Betroffenen viel ausgetauscht habe und dann wirklich das erste Mal entdeckt habe, ein Teil deiner Impulsivität fußt einfach auf bestimmten Geräuschen, wo du nicht anders kannst. Das ist ja jetzt inzwischen auch wirklich wissenschaftlich erklärbar, dass das eine Reaktion hervorruft, die man gar nicht steuern kann. Ja, ich entscheide, ob ich da rausgehe und jemanden anschreibe. Ich kann mich nicht entscheiden, wenn jemand neben mir einschenkt, dass dieses Gefühl in mir hochschäumt. Und das war tatsächlich ein Wendepunkt. Zum einen habe ich mich sehr, sehr viel eingelesen dazu. Und zum anderen habe ich auch angefangen, da offener drüber zu sprechen und auch Leuten vielleicht im Vorfeld das wirklich zu sagen. Ja, gerade bei Leuten, die mir nahestehen oder die einfach länger in meinem Umfeld sind, aus welchen Gründen auch immer, können auch Arbeitskollegen sein, wo ich das kommuniziere. In meiner alten Kanzlei zum Beispiel hatten wir so die Politik der offenen Türen, also war ein langer Gang, viele Kanzleiräume, einzelne Büros. Und ich saß im vordersten Büro und wenn jemand im hintersten Büro eingeschenkt hat, habe ich das halt trotzdem gehört. Und ich habe dann halt auf den Tisch geschlagen und mich mal wieder entladen, wie es halt so war. Und da habe ich dann auch wirklich in einer Mittagspause mal gesagt, Folgendes, das ist ein Thema für mich. Das ist ein großes Thema und da kann niemand was dafür. Ich will es euch nur sagen, dass ihr es versteht. Und es hat dann wirklich dazu geführt, dass meine Kollegen in der Kanzlei, Kolleginnen, nur noch aus der Flasche getrunken haben.
Das erste Mal, als ich es gehört habe, war dann auch, als ich mal angefangen habe zu googeln einfach. Und dann kam irgendwann auch wahrscheinlich diese Facebook-Gruppe dann mal. Und da habe ich mich echt stark damit beschäftigt. Das war dann erstmal ganz kurz für mich wie so ein Rettungsanker. Aber okay, das hat jetzt einen Namen. Ich weiß jetzt, was es ist. Bin jetzt nicht komplett verrückt. Da leiden auch andere Menschen drunter. Ja, so war das für mich im ersten Augenblick. Ich habe, glaube ich, unglaublich viele Google-Einträge gelesen, andere Berichte mir angeguckt. Und da wird ja auch ganz gerne, wie man es nennt im Fachjargon, gerantet, also dass man halt sich auskotzt. Und diese negative Energie habe ich voll mitgenommen. Und das hat mich dann wirklich den ganzen Tag begleitet. Man gibt sich total da rein, da geht unglaublich viel Lebenszeit flöten, sage ich jetzt einfach mal. Das manifestiert sich dann halt immer mehr. Und das war auch gar nicht so einfach, das sein zu lassen. Das ist wie eine Sucht. Man sucht da Sicherheit bei anderen in deren ihrer Erfahrung. Man wird süchtig danach, neue Beiträge irgendwie auch zu finden. So ging es mir dann zumindest auch irgendwann. Und Bestätigung zu finden, dass man nicht verrückt ist damit. Und ja, man steigert sich letztendlich aber rein. Aber zu denken, okay, ich habe eine freie Minute. Ich google jetzt nach dem Thema. Ich google jetzt nach einer Lösung, nach einer vermeintlichen Lösung. Aber das befriedigt einen immer nur ganz kurzfristig und ist nie eine langfristige Lösung. Also allein durch das Suchen und Aktivwerden ist unglaublich viel Stress verursacht worden und es hat es nicht verbessert. Und das sein zu lassen, war sehr schwierig für mich. Ja. Also ich hatte natürlich da auch ein Streitthema mit den Nachbarn dann irgendwann. Ne? Die haben das mitbekommen. Ich habe da auch bei denen natürlich geklingelt und hatte nie den Eindruck, dass es besser geworden ist. Und dann kam es halt wirklich zum Streit und da war ich permanent eigentlich in so einem Stresszustand, wo alles drunter gelitten hat in meinem Leben. Es wurde nicht besser, ich war voll auf Krawall aus. Ich glaube, es war vorletztes Jahr, Anfang des Jahres, wo ich dann auch ganz viel Redebedarf hatte und gar nicht mehr weiter wusste. Ich war komplett aufgewühlt und ich war einfach nicht mehr ich selber. Und irgendwann wurde auch die Hausverwaltung eingeschaltet, weil die dann auch nicht mehr mit mir klarkamen halt. Das hat sich dann so hochgeschaukelt. Und da war irgendwann so ein Punkt erreicht mit der Hausverwaltung, wo ich dachte, das muss echt nicht sein. Das muss nicht sein. Jetzt habe ich vielleicht noch irgendwie die zusätzliche Angst, dass ich aus der Wohnung geschmissen werde, weil ich da wie so ein Irrer irgendwie agiere. Das kann so nicht weitergehen. Ne? Das habe ich echt so ein Maximum erreicht, wo ich echt ganz tief in der Scheiße stecke für mich, mental als auch in der Situation mit der Wohnung. Es kann so nicht weitergehen, ich muss mich da verbessern einfach. Ja, und das war dann, glaube ich, vor 2 Jahren auch dieser Wendepunkt für mich, dass ich dann sehr deutlich entspannter wurde einfach und mehr an mir selber gearbeitet habe auch. Ja. Und die Konfrontationstherapie habe ich dann in Eigenregie durchgeführt und habe mich dann vielleicht irgendwo auch auf den Boden gelegt in der Wohnung oder komplett abgeschirmt von irgendwelchen Nebengeräuschen und mal ganz bewusst in der Stille in der Wohnung mich hingelegt, hingesetzt und mir gesagt, so, ich nehme jetzt 10, 15 Minuten Zeit, gehe in so einen meditativen Zustand und warte vielleicht auch mal ab, bis was kommt. Und wenn was kommt, dass ich dann wirklich ganz präsent das wahrnehme und schau, was da bei mir eigentlich innen drin passiert. So hat es ausgesehen, diese Konfrontationstherapie. Danach war ich immer voll ausgelaugt und komplett kaputt, muss ich aber ehrlich sagen. Das hat gar nicht so gut geholfen. Weil die Überschrift war ja Misophonie. Die Überschrift war, ich warte jetzt, bis das nächste Geräusch kommt und auftritt. Und dann zu gucken, was passiert da und es besser zu machen, irgendwie das besser zu bewerten. Das ging aber voll nach hinten los. Das hat die Trigger noch deutlich mehr verstärkt. Und ich hatte nie den Eindruck, dass es irgendwo dann so einen Wendepunkt gab, dass es dann wirklich besser war. Ganz im Gegenteil, es wurde immer schlimmer, bis es irgendwann eskaliert ist auch. Ja. Was mir sehr viel geholfen hat auch, ist, dass ich mich in das Thema gar nicht so krass reinfuchse mehr.
Kannst du dich noch erinnern, wie das vor 2 Jahren, als wir das erste Mal gesprochen haben, wo du da in der Entwicklung warst?
Damals war mein Ziel ja, mich selber abzulenken von einem Trigger, dass ich davon wegkomme, mich auf andere Punkte dann eher fokussiere. Also das habe ich damals sehr stark forciert. Das habe ich damals fast schon krankhaft versucht zu machen. Da habe ich alles probiert und alle möglichen Techniken getestet, damit es halt besser wird. Und seitdem ich das jetzt nicht mehr mache, auch nicht in irgendwelchen Gruppen unterwegs bin und mich damit beschäftige, ich denke, das hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass ich das einfach nicht mehr als ein großes Thema sehe bei mir, sondern versuche das irgendwie ja nicht zu ignorieren. Das ist mir dann schon bewusst in den Momenten, aber ich will jetzt da keinen Elefanten aus dem Thema machen.
Ja, ich meine, wenn man dadurch echt weniger gesellschaftsfähig wird, dann muss man ja wirklich irgendwie das Problem angehen, ne? Dann kann man es ja auch nicht ignorieren.
Dass man mal eine Therapie machen kann, ohne so viel Geld dafür bezahlen zu müssen.
Ja, es gibt halt kein Wundermittel irgendwie dafür. Und
ich weiß, dass bei einigen Hypnose geholfen hat.
Das Geld habe ich nicht, das zahlt die Krankenkasse nicht.
Hypnose ist ja momentan so der Renner, scheint mir.
Man würde ja gerne die Therapie machen, aber man denkt sich auch immer, wo soll man das ganze Geld hernehmen?
Was für mich hilft, ist konsequente Übungen der progressiven Muskelentspannung.
Ich habe jetzt vor einiger Zeit mit der Krankenkasse im Arnie geschrieben.
Es gibt aber auch die Alpaka-Methode.
Eine Zeit lang habe ich auch versucht, irgendwie mir einen Therapeuten zu suchen.
Es gibt Klopftechniken, die man verwenden kann, um Trigger runterzumildern.
Die meisten Sachen sind halt, klingen jetzt nicht so vielversprechend und dafür dann so viel Geld auszugeben, war es mir bisher dann doch noch nicht wert.
Aber mich hat sich tatsächlich noch keiner mit diesem Thema exklusiv vorgestellt, so dass man sagt, also ich habe dieses Problem, das ist mir aufgefallen, das muss ich abklären.
Ich weiß auch nicht, ob Betroffene da als ersten Schritt zum Neurologen gehen.
Das stimmt. Also ich glaube, viele gehen natürlich gut zum HNO-Arzt und vielleicht auch zum Psychiater. Es ist ja letztendlich eine neuronale Problematik, aber wenn das jetzt mehrere Leute betrifft, dann hat natürlich auch jetzt, da haben natürlich die sozialen Medien natürlich noch einen Einfluss darauf, weil einfach eine viel bessere Vernetzung halt da ist. Und ich meine, wenn man halt da was erreichen will, dann muss es ja ein gewisser, ich sag mal, Lobbyismus halt geben, also auch über Selbsthilfegruppen. Es muss ja irgendwie finanziert werden und da gibt es ja keine Pharmaförderung für geben. Das müssten ja wirklich staatliche Instanzen halt fördern. Gut, und das tut man ja auch ab einem gewissen Punkt, der etwas hat, was zwar stört, was aber so nicht augenscheinlich jetzt behindert oder auch die Arbeitskraft halt mindert, dann ist auch das Interesse nicht so wahnsinnig hoch, da jetzt viel Geld reinzustecken.
Was eine Erkenntnis war, wo ich aber auch hinarbeiten musste, ist zu sagen, das bin ich jetzt halt. Das sind vielleicht Lebensgeräusche, die haben natürlich bei keinem dieser Geräusche das Ziel, mich zu verärgern und gezielt mich jetzt irgendwie kaputt zu machen damit. Das bin ich und meine Gedanken und es triggert mich und es hat was mit mir zu tun einfach. Und an dieser Akzeptanz zu arbeiten, das ist halt da, das sind halt Lebensgeräusche. Da geht es in Deutschland ja nicht nur mir so, da geht es ja ganz vielen Menschen so und können gut damit leben und es ist kein Thema bei denen. Also das ist so eine Erkenntnis, die hat viel Zeit gebraucht, bis die da war dann. Einem ist es dann nicht unbedingt bewusst, was gerade in einem selber passiert. So, ne? Man reagiert halt ja einfach nur. und dass man dann ganz kurz so einen Moment hat, wo man in so eine Metaebene vielleicht auch geht und sich beobachtet, was ist da jetzt gerade? Das ist jetzt da, okay, passt. Manchmal gelingt es mir überhaupt nicht, ja, muss ich auch sagen. Und dann bin ich mal in so einem Rage-Moment. Manchmal passt es auch ganz gut und dann geht's wieder. Aber man muss es üben und regelmäßig machen und immer dranbleiben. Ja.
Achtung, misophonische Triggerwarnung.
So stelle ich mir es vor, dass du das dann sehr aktiv gegensteuern musst.
Ja.
Ist das so oder ist das...
Doch, da muss ich sehr aktiv gegensteuern. Mittlerweile auch weniger, aber in den Momenten, wo es passiert ist, dann habe ich mir innerlich immer halt Stopp gesagt, wirklich auch. Und das war auch so ein Tipp von meiner Therapeutin, dann halt Stopp zu sagen, auch das auszusprechen vielleicht, damit man der Situation so ein bisschen mächtig wird und ein bisschen Kontrolle über die Situation bekommt.
Gibt es besondere Techniken, wie ein Misophoniker, der diese Sachen mit den Nachbarn hat, eine Wohnung sucht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich erinnern, als ich damals die Wohnung gefunden habe, habe ich auch in Wohnungen, das ist komplett verrückt eigentlich, wenn ich so zurück überlege, ich habe bei anderen Häusern, die ähnlich gebaut waren, das war von der Gebäudestruktur sind hier ganz viele Häuser recht ähnlich einfach. Und habe ich hier in umliegenden Häusern einfach bei random Leuten geklingelt, ja. Und habe dann wirklich gesagt, hey, ich ziehe jetzt hier in die Gegend ein. Habe dann gesagt, auch in das Gebäude, bla bla bla. Wie ist denn von Ihrem Empfinden aus? Hört man die Nachbarn? Wie ist das so? Da habe ich echt bei 4, 5 Leuten halt wirklich geklingelt. Da habe ich unglaublich viel recherchiert. Da habe ich stundenlang damit verbracht, schon im Netz. Woran das denn liegen könnte? Was ist die Ursache, dass man das hört? Liegt es an den Nachbarn, dass sie stark auftreten? Oder liegt es an den schlechten Baumaßnahmen? Wie sauber da einfach gearbeitet worden ist, was im Boden, ob es Teppichboden ist. Ich denke, wenn man safe sein möchte, also über den Nullerjahren, Baujahr, alles, was irgendwie als Neubau zählt und für eine Dachgeschosswohnung ist sicherlich auch nicht verkehrt. Obwohl man da auch sagen muss, dass man auch nicht sicher sein kann, ob man von den darunterliegenden Wohnungen irgendwas Schallmäßiges hört. Kann alles passieren, kann alles sein. Ja, also man ist ja nicht hundertprozentig safe. Ja, da wird man zum Bauingenieur, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Würde ich aber auch im Nachhinein sagen, das ist nicht der Weg, den man gehen soll. Dann ist man ja schon, bevor man einzieht, schon komplett darauf getuned, alles unter Kontrolle zu haben.
Und so eine ganz klassische Situation war dieses Sonntagmorgens-Frühstück. Wir haben ein sehr helles, sehr schönes Esszimmer, Licht durchflutet, bodentiefe Fenster, so eine klassische Sonntagmorgenstimmung. Alle sind eigentlich gut gelaunt und wie gesagt, eigentlich primär entspannt. Und ich sehe nur aus dem Augenwinkel, dass er die Hand ausstreckt zu dieser Kaffeekanne. Und ich weiß natürlich, was kommt. Und in dem Moment spannt sich alles in mir an, weil das ist dann wirklich dieser klassische Fight-or-Flight-Reflex. Man nimmt nichts anderes mehr wahr. Man konzentriert sich auch so auf dieses Geräusch. Meistens entlade ich das dann. Und dann dauert es nicht unendlich lange, dass es mir wahnsinnig leid tut. Weil ich mir denke, Himmel, Herrgott, er lebt ja eigentlich nur und will sich nur einen Kaffee an einem Sonntagmorgen einschenken. Das kann nicht zu viel verlangt sein.
Bei Frankas Eltern im Esszimmer steht so ein großer Toaster auf so einem Sideboard, den man anschalten kann, ohne dass er heizt. Und dann rattert nur so wie so eine Uhr, so rattert es.
Das kannst du dir nicht erzählen. Das ist ein ganz leises Rattern. Großartig. Würde ich verkaufen an Misophoniker, würde ich, glaube ich, viel Geld mitmachen. Ja. Ist auch ein unaufdringliches Geräusch.
Dieses Rattergeräusch, das ist für mich super nervig, weil das jede Atmosphäre bei einem Essen killt, als einfach so, als wird jemand nebendran irgendwie da irgendwas aus der Wand raus flexen oder so. Aber das übertönt halt diese Grundsachen und es hilft. Wenn sie zum Essen gehen, dann stellt sie diesen Toaster an, dann rattert der, was für alle Beteiligten super nervig ist, aber für sie ist dadurch einfach ein anderes Geräusch, was sie überhaupt nicht stört, was alle störenden Geräusche überlagert.
Also ich stecke den ja dann auch immer aus, weil sonst teilt's der natürlich. Es ist Wahnsinn. Und meine Eltern vergessen das auch manchmal, wenn ich da war und dann toasten sie sich was und toasten sich's eben nicht, weil, oh Gott, Franka war da, der Stecker ist gezogen, weil der Toaster ja stundenlang durchlaufen muss. Ja, genau.
Ja, es ist heilbar, aber wahrscheinlich nicht bei jedem. Also kommt ja von dem Grad der Ausprägung, hängt es davon ab. Und man kann vielleicht anders sagen, ich glaube, es ist dann für viele Leute kontrollierbar oder kontrollierbarer. Bei der Zwangserkrankung schafft man das ja auch, dass viele Leute dann gut damit zurechtkommen, aber man muss immer daran arbeiten. Das geht nicht ganz weg, das ist so.
Alexa, kann man Misophonie heilen?
Hier ist eine Antwort, die ich übersetzt habe. Die Therapie könnte Antidepressiva oder Empfehlungen zum Lebensstil beinhalten, zum Beispiel die Verwendung von Schallschutz oder die Schaffung lärmfreier Zonen in Wohnräumen.
Und ich meine, man muss auch sagen, in Medizin wird es ja nur immer interessant, wenn es einen ökonomischen Impact hat. Das ist ja so. Und wenn man jetzt halt sagt, Leute fallen auch lange aus, also auch durch Krankheit oder durch eben Nichtarbeitsfähigkeit, dann ist das halt schon ein Trigger. Ich meine, wenn man Leute ins Arbeitsleben zurückbekommt, die das vorher halt nicht können, dann wäre das was wert, ne? Aber wahrscheinlich machen auch viele sowieso schon Verhaltensstrategien, also dass die dann andere, ich sag mal, Berufe halt eben, die natürlich dann andere, die das gar nicht machen können. Die können ja dann gar nicht Berufe erlernen, die halt eben mit solchen Geräuschen oder das auch, oder wo sowas passieren kann, halt dann macht die. Die werden ja schon wahrscheinlich von sich aus dann schon sagen, komm, ich mach was anderes, ne?
Alexa, spiele Regengeräusche. Alexa, stopp.
Ja, so sehr ich manche Geräusche hasse, so sehr mag ich manche Geräusche. Also tatsächlich ist es so der Klassiker. Bin ich wahrscheinlich nicht der einzige Mensch auf dieser Erde, der das mag, das Geräusch, wenn der Regen draußen prasselt. Es gibt auch in der Tat Geräusche, die mich runterholen, ne? Oder beim Meditieren, das ist der Gong. Also es gibt beides. Und ich bin auch ein sehr musikalischer Mensch. Ich höre unheimlich gerne Musik. Also ich habe mich immer gefragt, bin ich lieber blind oder bin ich lieber taub? Und die meisten Leute würden sagen, wenn ich es mir aussuchen müsste, wahrscheinlich lieber taub, weil sehen möchte ich unbedingt. Und ich glaube, ich würde sagen, lieber blind, weil ich aufs Hören lustigerweise nicht verzichten wollen würde, weil ich eben Musik und eben manche Geräusche können in mir schon eine ganz hohe Entspannung auslösen. In unserer Wohnung in München, das war eine offene, eine Maisonette-Wohnung. Da war quasi Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, das verschmolz alles in einem. Es war ein großer Raum. Und so ist es öfters mal passiert, dass ich meditiert habe mit Noise-Canceling-Kopfhörern. Ne? Gerade am Anfang macht man ja oft geführte Meditationen und Bodyscan, whatever you name it. Und ich lag dann da quasi im Wohnzimmer auf dem Boden mit den Kopfhörern. Und wenn ich länger als eine Viertelstunde meditiere, dann hat sich meistens unser Dackel Oscar dann irgendwie noch auf meinen Bauch platziert. Und das ist eigentlich so die Situation, in der ich mich am geborgensten und am entspanntesten fühle. Also wirklich, da liege ich und komme komplett runter. Man merkt es am Puls, man merkt es an allem. Und danach ist so alles in Ordnung. Und dann nehme ich diese Noise-Canceling natürlich irgendwann ab, wenn ich fertig bin und liege dann da und das Leben ist gut. Dann ist es natürlich häufig passiert, dass wenn ich meditiert habe, auch mal gegen Abend, dass mein Freund in der Zwischenzeit angefangen hat, das Abendessen herzurichten, was ja kein Thema ist, weil groß genug war der Raum ja und ich hatte ja Noise-Canceling Kopfhörer auf. Und dann kann es aber natürlich schon durchaus mal passiert sein, dass ich den Kopfhörer abnehme und er schenkt natürlich just in diesem Moment was ein und es ist sofort wieder da. Sofort wieder da. Sofort wieder angespannt, sofort wieder angekackt. Und mein Freund hat dann auch einmal gesagt, jetzt hast du 20 Minuten meditiert und dich in Entspannung versetzt. Es kann doch nicht sein, dass ein Geräusch dich da wieder rausreißt. Da kann ich nur sagen, doch, das kann schon sein. Und es ist auch, wenn ich ganz, ganz, ganz entspannt bin, reicht trotzdem ein Geräusch, um mich rauszuholen. Es ist nur andersrum, wenn ich von Haus aus schon angespannt bin, fällt vielleicht die Reaktion noch mal extremer aus.
Und angenommen, du hättest jetzt die Frage bejaht, also dass du heute schon getriggert worden wärst.
Ja.
Wäre dein Tag dann schon hinüber? Also, oder könntest du das dann schnell hinter dir lassen?
Also wenn du mich die Frage vor 4, 5 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich es wahrscheinlich auch so bejaht. Dann wäre der Tag tatsächlich hinüber, glaube ich. Weil mich das dann den ganzen Tag mitgeschleppt hätte, je nach Stärke des Auslösers. hätte ich das schon länger mitgebracht. Heutzutage, muss ich sagen, begleitet mich das jetzt nicht mehr so krass über den ganzen Tag hinweg. Ich komme besser damit klar. Also der Trigger ist da, man ärgert sich kurz, es ist granatenmäßig nervig, aber es begleitet mich jetzt nicht in den nächsten Tag mit hinein und auch nicht unbedingt die nächsten Stunden. Ich kann das irgendwo abhaken. Und da bin ich eigentlich ganz froh drum, dass es jetzt deutlich besser ist. Ja.
Wie hast du das geschafft?
Ja, so die letzten Jahre auch viel psychotherapeutische Behandlung auf jeden Fall. Das hat viel geholfen. Ich hätte bestimmt auch durchaus mehr machen können für mich, um da besser zu werden. Aber was mir wirklich sehr viel geholfen hat, ist, dass ich mich auf die Dinge im Leben fokussiere, die ich halt ändern kann. Also ich versuche gerade so ein bisschen diese stoische Sichtweise irgendwie mir anzueignen und zu kultivieren. Und Stoizismus besagt ja, man soll sich wirklich auf die Dinge fokussieren, die man ändern kann. Alles, was man nicht ändern kann, ist irrelevant. Du hast keinen Einfluss drauf, das passiert halt. Das ist irgendwie unglaublich ermutigend, diese Sichtweise zu haben. Und es nimmt halt voll viel Belastung weg. Ich kämpfe natürlich jeden Tag immer noch so ein bisschen damit, das wirklich auch hinzubekommen. Aber es hat mir schon viel geholfen. Was einen voranbringt, einfach mal so Gedanken niederzuschreiben, auch mal Tagebuch zu führen. Einem ist es dann nicht unbedingt bewusst, was gerade in einem selber passiert. So, ne? Man reagiert halt ja einfach nur. Und dass man dann ganz kurz so einen Moment hat, wo man in so eine Metaebene vielleicht auch geht und sich beobachtet, was ist da jetzt gerade? Das ist jetzt da, okay, passt. Momente, wo es nicht so super war mit dem Tagebucheintrag, wenn die letzten 10 Tage nur von der Misophonie gehandelt haben, wo ich nicht gemeistert habe, auf keinen Fall. Das ist, ein lebenslanges Learning und Doing. Manchmal gelingt es mir überhaupt nicht, ja, muss ich auch sagen. Aber man muss es üben und regelmäßig machen und immer dranbleiben. Ja.
Ich würde sagen, ja, es ist eine Erkrankung. Und die sollte schon so eingestuft werden, weil sie ja für Menschen eben in einer starken Ausprägung auch zu einer negativen Beeinflussung ihres Lebens kommt. Also man sagt ja auch immer bei psychiatrischen Erkrankungen, sobald das eigene Leben oder das Leben anderer dadurch beeinträchtigt ist, hat es einen Krankheitswert. Wenn ich dazu führe, dass ich dann zum Beispiel nicht mit Leuten zusammenwohnen kann, also in der Familie, dann ist das ja schon eine Einschränkung. Ich kann bestimmte Berufe nicht ergreifen oder ich kann nicht mehr ins Theater oder ins Kino gehen, weil das dann nicht geht. Ich meine, dann ist das ja schon so, dass das einen Impact hat und dann ist das doch auch eine Krankheit. Also was soll das sonst sein? Selbst wenn wir das dann vielleicht dann in dem Schritt noch nicht dann gut behandeln können, aber wenn wir es so können wir es dann auch gar nicht wahrnehmen. Denn jetzt ignorieren wir es ja weg.
Also grundsätzlich rate ich jedem, der unter dem Thema Misophonie leidet, sich nicht zu stark darauf zu fokussieren, sich sein Leben dadurch nicht kaputt zu machen, trotzdem bewusst zu werden, man darf sich auch ärgern und sich bewusst zu werden, es gibt diese Trigger, aber wir können selber bestimmen, wie wir damit umgehen und was für Hilfsmittel wir nutzen können, damit wir da uns selber entlasten, weil eins habe ich auch gelernt, das muss unser Leben nicht so einschneidend verändern, dass das Leben nicht mehr lebenswürdig ist und dass man Spaß am Leben trotzdem haben kann. Und man muss aber selber daran arbeiten, an sich selber, aber es ist möglich.
Also, was sind meine Hoffnungen für die Zukunft? Zum einen, also, dass es vielleicht einen Therapieansatz gibt, um das in den Griff zu bekommen. Das ist sicherlich ein Hoffnungspunkt. Und ein anderer ist eben, dass über das Thema so viel gesprochen wird und es so sehr in die Öffentlichkeit gebracht wird, dass Betroffene einen Halt haben und wissen, woran sie sind und das besser einordnen können. Weil ich für meinen Teil das eben bis zu diesem besagten Artikel gar nicht einordnen konnte. Und ich mir natürlich unheimlich Vorwürfe gemacht habe und mir gedacht habe, jetzt versuch's doch mal, reiß dich doch mal zusammen. Und wenn man da mit sich selber so im Clinch steht und so hart mit sich ins Gericht geht, da kann man einen Schritt rausgehen, wenn man eine Erklärung hat. Deswegen finde ich es, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist auch eine Hoffnung von mir, dass Leute mehr darüber erfahren. Und für mich ganz persönlich, dass ich einen Umgang damit finde, dass es auch wirklich meine Beziehungen zu meinen Liebsten, also zu meinem Papa, auch zu meiner Mama, zu meinem Partner einfach nicht überschattet, ist übertrieben zu sagen, aber dass es das nicht mehr beeinflusst.
Das war Misophonie, Hass auf Geräusche. Ein Feature von Ralf Hamann. Ton und Regie der Autor. Redaktion Johannes Bertou.
Hey Ralf, ich melde mich nochmal bei dir. Also danke, dass du bei uns warst. Und ich habe ja so sehr positiv auch über das Thema erzählt, weil es mir da wirklich gut ging auch und ich alles gut unter Kontrolle hatte für mich. Es hat sich die Situation ergeben, dass die Nachbarn von oben ja anscheinend einen etwas längeren Besuch da haben mit Kleinkind, zwei neue Erwachsene. Und man hört sie wirklich von morgens bis abends und bin da, wie du es vielleicht auch hören kannst, einfach jetzt auch irgendwie am Ende meiner Nerven. Weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Für mich ist es gerade echt nicht aushaltbar. Und ja, es hat sich echt hochgeschaukelt mit Stress mit den Nachbarn. Und ja, es ist einfach eine Katastrophe gerade, wie es ist. Also.
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.
Timo und Franka kämpfen mit einer Störung namens Misophonie. In den Shownotes finden Sie Links zum Thema. Und in der ARD-Audiothek finden Sie mehr Radio-Feature. Auch zum Abonnieren. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Sina, was ist denn manchmal los in unserem Kopf?
Ja, nichts schwieriger als das. Aber gehen wir es an.
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS.
Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger.
Und Psychotherapeut Sina Hagiri.
Wir sprechen anhand echter Fälle über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags. Und wir bringen Ordnung in euer Gefühlschaos.
Die Lösung hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.